Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem täglichen Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Moin, mein Name ist Ben und wir haben Donnerstag, den 22. Januar. Schön, dass du da bist. Heute habe ich wieder ein schönes Interview mitgebracht, aber dazu erzähle ich gleich etwas mehr. Vorab trinken wir beide natürlich unseren Tee. Und ich habe einen neuen Tee. Ich muss mal ganz kurz gucken. Steht sie drauf? Steht nicht drauf. Auf jeden Fall ist das irgendwie ein neuer Tee, den ich mir besorgt habe. Mal gucken, nach was er schmeckt. Einen Blick, du bist live dabei. Ja, er ist auf jeden Fall noch sehr, sehr heiß. Vielleicht hätte man ihn nicht eine Minute vor der Aufnahme ansetzen sollen. Naja, okay. Auf jeden Fall, er ist sehr heiß. Ich kann leider außer Hitze nicht schmecken, ob er gut oder schlecht schmeckt. Aber egal, darum soll es ja auch nicht gehen. Ende letzten Jahres durfte ich noch ein Interview mit einem Musikjournalisten und Autor führen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes und spannendes Interview geworden. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß damit und danach hören wir beiden uns dann nochmal wieder.
Hi Ben, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Magst du dich unseren HörerInnen einmal vorstellen?
Gerne. Ich bin Christoph, bin Autor des Buches Memo. Das ist jetzt vor wenigen Wochen erschienen via Book on Demand, also als Self-Publishing-Roman. Es ist mein Debütroman und ja, ich habe sehr lange dran gearbeitet, sehr lange dran geschrieben. Es ist eine Sci-Fi-Dystopie, wobei ich das Wort Dystopie momentan ein bisschen, ich finde, es ist ein bisschen ausgelutscht irgendwie.
Ja, glaube ich.
Ich habe sehr lange damit gehadert, in welches Genre ich das packen könnte. Letztens habe ich mit einem Freund gesprochen. Wir sind auf William Gibsons Neuromancer gekommen und ich habe mir gedacht, ist natürlich was ganz anderes, aber irgendwie Cyberpunk ist auch vielleicht gar nicht so weit weg davon. Und jetzt bin ich noch über den Begriff Speculative Fiction gestolpert und das passt irgendwie vielleicht auch ganz gut.
Ja. Genau. Schon nicht schlecht. Also dann erstmal danke, dass du gerade als ein frisch gewordener Autor quasi hier im Podcast auch bist. Das ist ja, ist auch eine Premiere. Also ich glaube, das hatten wir, ich muss gerade überlegen, ich glaube, das hatten wir tatsächlich noch nicht. Also ist das auch schön. Da schließt sich aber auch tatsächlich eine Frage an. Wie bist du überhaupt zum Schreiben gekommen?
Ich schreibe schon sehr, sehr lange. Tatsächlich war mein Berufswunsch als Kind schon irgendwie Schriftsteller oder so. Ich war eine ziemliche Leseratte. Damals halt alle möglichen Jugendbücher, auch die drei Fragezeichen und was weiß ich noch alles. Und ich habe einfach schon immer gern gelesen und geschrieben. Und dann in meinen Teenagerjahren wurde die Musik immer wichtiger. Ich habe dann auch in Bands, so lokale Bands, habe ich dann viel gespielt und war dann relativ viel unterwegs. Und 2002, da war ich so 19, 20, habe ich angefangen, bei einem Musikmagazin mitzuschreiben. Wir waren eines der ersten Websites, die so im deutschsprachigen Raum unterwegs waren und wir sind sozusagen die Veteranen und da bin ich immer noch, also ich schreibe immer noch Plattenkritiken und Interviews und genau. Ich hatte dann sehr lange im Hinterkopf immer diesen Wunsch, aber mehr zu schreiben, auch einen ganzen Roman oder so. Und ich habe dann eine Pause gemacht zwischen 2016 und 2020. Da war ich ziemlich ausgebrannt. Ich war lange Zeit krank. Dann später war ich dann so in der Familiengründungsphase. Und da habe ich dann gemerkt, dass mir das Schreiben extrem fehlt. Und ich habe einen Kurs für kreatives Schreiben dann auch gestartet, einfach weil ich einfach was Neues lernen wollte. Und im Zuge von dem Kurs kamen dann die ganzen Ideen für Memel auf.
Okay, das ist richtig cool. Also das im Endeffekt hat dich das Schreiben so ein bisschen ja zurückgeholt. So, du hast den Ruf einfach gehört, dass das Schreiben wieder zu dir zurückkehren soll.
Genau, ja.
Okay, schön. Genau. Und magst du etwas über deinen Roman erzählen? Weil der ist ja etwas Besonderes. Es taucht ja etwas ganz Besonderes in deinem Roman auf.
Du sprichst von der musikalischen Ebene.
Exakt, genau, okay. Das war das. Das ist ja schon ein wesentlicher Punkt, würde ich mal sagen, deines Romanes.
Genau, also irgendwie, die Musik ist ja für mich auch so ein Safe Space. Und ich weiß noch, es war auf jeden Fall im Jahr 2016. Das war da gerade in der Transitzeit, wo ich bei Wamster die Pause gemacht hatte und wo ich diesen Schreibkurs machte. Da fühlte ich mich irgendwie so bereit, was Neues anzufangen, und da sind mehrere Sachen zusammengekommen. Also erstens, ich war damals schon sehr, sehr besorgt von der Welt und auch irgendwie frustriert. Also damals ging es ja ziemlich los mit, also ja, die rechtsextremen Kräfte sind stärker geworden. Der Brexit war, Trump wurde erstmalig Präsident, und aus heutiger Sicht denkt man sich, ja, okay, das war irgendwie noch gar nichts. Aber ich war dann mit meiner Frau auf einer Reise im Baltikum. Und da war es wirklich sehr, sehr schön. Aber als wir dann in Estland waren, da haben wir schon gehört, dass die Leute sagten, also so an der Grenze zu Russland sehen sie so Truppenübungen, und das macht sie sehr, sehr nervös. So, und da ist mir irgendwie schon die Welt irgendwie zu viel geworden. gleichzeitig war ich dann im Herbst auf der, ja, das war der Herbst, genau, da war ich auf der Abschiedstour von Swans. Die machen jetzt zwar weiter, also Abschiedstour ist, es war keine Abschiedstour, es gibt mittlerweile drei neue Swans-Alben, und die waren auch jetzt erst wieder auf Tour, aber genau. Und Michael Gira, der Frontmann von Swans, der hat ganz viel Charisma, und der ist eine extrem interessante Persönlichkeit. Und irgendwie kam dann so der Gedanke auf, ich würde einfach gern mal eine Band auf Tour schicken, so, und zwar die Band, wie ich sie super fände. Also genau die perfekte Happy Happy Joy Joy Band für mich. Dann habe ich mir gedacht, ja, da muss ich jetzt aber auch eine richtig große Diskografie erfinden. Und ich wollte eigentlich zuerst so starten Mitte der 80er bis Mitte der 2000er. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich einfach viel zu jung bin, als 1982 Geborener. Das heißt, ich schaffe es ja gar nicht, dass ich Sachen aus den 80ern und frühen 90ern authentisch rüberbringe. Und dann kam eben dieser ganze Frust und so weiter, und ich habe angefangen, das, was damals 2016 alles so drohend über uns schwebte, in die Zukunft zu projizieren, und habe einfach diese Band 20 Jahre fort existieren lassen. Genau, und so ist es zu dieser Zukunftsvision gekommen.
Sehr cool. Und ja, es ist, also ich muss sagen, dein Roman ist wirklich sehr, sehr, erst besonders. Ich habe tatsächlich, du hast mir den jetzt dankensweise zur Verfügung gestellt, und ich habe jetzt auch, bin da schon ziemlich weit gekommen beim Lesen, muss ich sagen. Ich habe es noch nicht ganz bis zum Ende geschafft, aber es ist halt, du spielst halt mit diesen Elementen, und als ich die Leseprobe dann auch als erstes gelesen hatte, habe ich erst so ein bisschen gedacht, okay, worauf will er jetzt hinaus, und warum wirkt das am Anfang so ein bisschen, als ob da jemand keinen Bock, also nicht du als der Autor, sondern der Interviewer, warum hat er so ein bisschen keinen Bock so ein bisschen auf seine Sache, und warum gibt er diese Angst, diese diffuse Angst, die da so ein bisschen hintersteckt, als er dann auf den Frontmann der Band dann gestoßen ist und mit dem man sprechen sollte. Aber dann entspinnst du daraus ja ein Geflecht, was daraus kommt. Und diese innere Zerrissenheit von Henrik heißt er, oder?
Henny, genau.
Henny. So zwischen Henny und Gabriel, das ist so eine coole Sache, die da zusammengebaut ist, wie du bestimmte Dinge einfach erklärst. Und dass diese Musik nicht nur, weil es eine Band ist, sondern die Musik permanent mitschwingt. So, ich finde, man hatte beim Lesen, hatte man den Eindruck, dass du die ganze Zeit ja eine bestimmte Musik im Kopf hattest. So wirkt es jedenfalls auf mich. Und das hat einfach, das habe ich so in anderen Romanen und anderen Geschichten, habe ich das tatsächlich nicht erlebt, weil ich da eher eine andere Perspektive hatte. Und das ist bei deinem Werk auf jeden Fall sehr spannend und macht halt echt Lust, immer weiter zu lesen. Also, das ist eine. Hast du da gemerkt, dass dein musikalisches Interesse und deine musikalische Begabung oder wie auch immer das nennen möchte, plus dein Beruf als Musikjournalist, dass das alles gut Hand in Hand geht?
Also erstmal vielen, vielen Dank. Das höre ich natürlich sehr gerne. Ich glaube, da ist ziemlich viel so auch natürlich entstanden. Und ich glaube wirklich, dass, ich habe es vorher gesagt, also die Musik ist irgendwie so mein Safe Space. Und das spielt mir dann natürlich in die Karten, weil das ist was, da kenne ich mich aus. Ich darf es eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe fast nichts recherchieren müssen, nichts recherchiert, so generell, weil das einfach alles was war, wo ich sowieso im Thema war. Ja.
Ist eine coole Sache. Also man merkt wirklich, dass du Ahnung hast, dass du vom Fach einfach bist. Also dass du drumherum die Band beschrieben hast und auch diese zwischenmenschlichen Konflikte, die der Journalist hat, der ja eigentlich ja kein richtiger Journalist in dem Sinne ist, und dieses Abgefuckte einfach, was ganz am Anfang eigentlich passiert zwischen ihm und, was ist das? Ist das seine Managerin, seine Chefin? Mit wem hat er dann, wo er dann irgendwie Wut entbrannt, dann im Endeffekt auch sagt, ich habe auf dich keinen Bock, mach deinen Scheiß alleine, weil da passiert am Anfang etwas. Und ich will das nicht vorwegnehmen, weil ich finde, dieser Anfang, der ist richtig, der ist wirklich gut. Und dann, als dieser Anfang dann sich weiterentwickelt, wo man dann erst denkt, okay, wie schafft man, also vielleicht kannst du kurz einmal überhaupt einmal sagen, was der Grundplot eigentlich deines Romanes ist. Weil bevor wir jetzt drum herum sprechen, dann wissen die Hörerinnen auch, worum es genau geht.
Genau, also die Handlung ist so circa 20 Jahre in der Zukunft, also 2043, 18 Jahre in der Zukunft. Fun Fact, ich habe so lange für das Buch gebraucht, dass ich die Handlung nochmal nachträglich in die Zukunft legen musste. Eigentlich wäre es 2036 gewesen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, da gibt es so ein Kulturmagazin, so ein europaweites, das Peak Mag. Und Henny ist da im Musikressort und er ist riesiger Fan der Band Mammal. Und Mammal ist so seit 20 Jahren, also die haben sich sehr, sehr, die sind sehr groß geworden und nicht, weil sie so typische Business-Entscheidungen treffen, sondern weil sie einfach dieses DIY-Ethos sich beibehalten und in einer Welt, die einfach immer mehr KI-gesteuert oder KI-generierte Inhalte raushaut, gehören sie zu den wenigen, die noch authentisch sind. Jetzt ist aber Schluss bei Mammal. Die Abschiedstour folgt und Gabriel gibt eines seiner seltenen Interviews und Henny darf ihn interviewen und es geht schief.
Aber es ist sowas von.
Genau. Führt zum Rage Quit, dass er nicht mehr mitmachen will beim Peak Mag. Und umso überraschter ist er, als er kurz drauf dann die Einladung bekommt, er soll mitreisen auf dieser Tour durch Europa. Und ja, Europa, also die EU gibt es da nicht mehr. Die Länder haben sich alle wieder in so Schneckenhäuser zurückgezogen. Die Nationalstaaten sind wieder viel stärker geworden in den Jahren zuvor. Es gab Bürgerkriege und Kriege und irgendwie spielt es aber alles danach. Also eigentlich ist die Welt so am Wunden lecken, würde man sagen. Und die Band will auch in eine Zone reisen, in die man normalerweise nicht mehr reisen kann. Genau. Ich versuche jetzt auch Spoiler
Ja.
zu vermeiden. Genau, ja.
Das ist wie ich, das macht halt echt Spaß. Du wirst halt ein bisschen mit in diesen Sog passiert tatsächlich. Du willst wissen, wie geht es, also wie geht es zwischen Henny und Gabriel im Endeffekt weiter? Wie geht es auch mit der Band weiter? Was stecken da auch für Geheimnisse drin? Denn es gibt so ein paar Fragezeichen, die man am Anfang halt einfach noch nicht weiß, was so ein bisschen mit der Band auch zu tun hat, was mit Gabriel an sich zu tun hat. Und es gibt auch so ein paar, ja, auch Fragezeichen so zwischen, also an sich, von Handy an sich, weil da gibt es auch so ein paar zwischenmenschliche Aspekte, die dann immer weiter herauskristallisiert werden. Und das alles verpackt in diesem ja dystopischen Setting einfach mit so einer bisschen, ja, eigentlich eine Form von Hoffnungslosigkeit, die so ein bisschen mitschwingt, die bei allen Parteien irgendwie so ein bisschen mitschwingt. Das aber gepaart mit so einer, wir wollen es jetzt noch mal allen irgendwie zeigen und so weiter, macht halt richtig Bock und macht halt in dem Sinne Bock, dass man wirklich wissen will, wie geht es weiter und was steckt da alles hinter. Das hat mich auf jeden Fall beim Lesen, hat es mich immer wieder animiert und dann gesagt, ich muss übrigens noch die nächsten 5, 6 Seiten lesen, ich will jetzt wissen, was passiert da jetzt, weil es mich einfach nicht in Ruhe gelassen hat. Also das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, muss ich sagen. Und als Musikjournalist schreibt man aber relativ selten, würde ich sagen, Romane und auch Geschichten und so weiter. Hast du dir das alles in diesem Schreibkurs selbst beigebracht oder konntest du schon immer Geschichten gut schreiben?
Ich glaube, dass ich schon irgendwie so ein narrativ denkender Mensch immer schon war. Aber ich habe sehr viel Handwerkszeug einfach durch den Kurs auch mitbekommen. Ja, also einfach um Sachen, die vielleicht auch so intuitiv schon gestimmt haben, also dass da einfach mehr Fundament dahinter ist. Dazu muss ich sagen, dass die Tutorin, die ich in dem Kurs hatte, dann auch meine Lektorin geworden ist. Und mit der schwinge ich ziemlich auf einer Wellenlänge. Also viele Grüße, liebe Carla, an der Stelle. Die Carla Schmidt ist auch im Sci-Fi-Bereich sehr bewandt und hat auch eine sehr musikalische Ader. Also das passte einfach wirklich sehr gut. Und ihr hat die Idee auch gefallen. Deswegen sind wir da gemeinsam ein bisschen eingetaucht schon im Zuge von dem Kurs auch. Also ich habe dann so einzelne Szenen schon mal entworfen und teilweise dann aber auch gar nicht im Buch verwendet, sondern das war dann einfach so eine Spielerei. Genau.
Sehr cool.
Ja.
Wie bist du denn ja, organisatorisch vorgegangen? Weil eine Geschichte zu schreiben, einen Roman zu schreiben, das ist ja schon eine Hausnummer. Du hast ja gesagt, dass du hast ja sehr viel Zeit dafür auch investiert. Ich glaube, 8 Jahre hast du, glaube ich, dafür gebraucht, wenn ich das richtig
Genau.
gelesen habe. Und das ist ja schon eine Hausnummer. Wie bist du da vorgegangen? Also hast du Strategien entwickelt?
Ja, ich hatte Strategien, die haben vor allem im Bereich der Rohfassung gut funktioniert. Das war, also es war wirklich also die Strategie war wirklich einfach Gold. Jeden Tag schreibst du mindestens 100 Wörter. Und selbst wenn du 100 Mal schreibst, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein. Hauptsache, du bleibst wirklich konsequent jeden Tag an diesem Text. Und das ist dann wie so eine Praxis einfach. Dann hatte ich zu der Zeit, die Rohfassung entstand 2017, das war bevor meine Kinder auf der Welt waren. Da konnte ich dann auch jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen und einfach eine Stunde schreiben. Das war am Anfang hart, aber irgendwann hat es richtig gut funktioniert. Und so habe ich mich durch die Rohfassung gehangelt. In der Folge hätte ich vielleicht ein paar Strategien noch brauchen können. Also die Überarbeitungsphasen gingen einigermaßen gut, waren dann öfter so die Momente, wo ich dann einfach in einer Krise steckte. Sprich, ich mir ist es gerade irgendwie alles zu viel. Das wird sowieso nichts. Was waren da noch so tolle Gedanken, die ich hatte? Ach ja, so der heftigste Gedanke, den ich die ganze Zeit hatte, den hatte ich wirklich extrem lang, eigentlich sogar bis ich das Buch wirklich bei BOD abgeschlossen oder abgeschickt hatte. Da war der Gedanke, super, jetzt bin ich seit über 20 Jahren dabei, dass ich Leuten sage, was bei ihrer Musik funktioniert und was nicht funktioniert, und jetzt stelle ich mich in die Schusslinie. Das war ein bisschen unangenehm.
Glaube ich.
Ja, das ist genau. Ich habe dann, also es hat auch wirklich 8 Jahre gedauert, weil ich so viele Pausen zwischen hatte und ich so oft dazwischen gedacht habe, also das wird jetzt beerdigt, das Projekt. Es dauerte dann auch ewig, wenn ich die Rückmeldungen aus dem Lektorat bekommen habe, das alles wieder einzuarbeiten. Es dauerte dann ewig, den Buchsatz zu machen, weil ich habe es selbst gesetzt.
Wow.
Dann war ich, also das darf man eigentlich überhaupt keinem erzählen, aber ich war fast fertig mit dem Buchsatz und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte ja mal eine Seite ausdrucken und schauen, ob es passt. Und naja, es passte nicht.
Oh, bitter.
Dann lag es wieder ein halbes Jahr rum und war, oder es lag ein halbes Jahr in meinem imaginären Rucksack drin und wurde immer schwerer und schwerer. Und ich habe mir dann nach unserem Sommerurlaub heuer habe ich mir nochmal Hilfe gesucht von der Tamara Förster. Die macht auch Lektorat, Korrektorat, Buchsatz und so weiter. Die wohnt lustigerweise nebenan und unsere Kinder waren gemeinsam im Kindergarten. Und ich war dann echt überrascht, wo ich rausgefunden habe, hey, quasi meine Nachbarin, die ist da vom Fach. Und entsprechend schön war einfach die Zusammenarbeit dann auch. Also das hat richtig Spaß gemacht. Und dank ihr ist es dann auch wirklich jetzt vollendet worden. Also hätte ich mich jetzt wirklich hingekniet und das konsequent verfolgt von Anfang bis Ende, dann wären es vielleicht 2,5 oder 3 Jahre gewesen.
Okay, aber
Genau.
es gibt ja diesen ganz, ganz, ganz blöden Spruch, alle Anfang ist schwer. Und das ist, vielleicht ist da wie ich was dran gewesen, weil du hast es ja zu Ende gebracht. Das heißt, irgendwie war der Wille stärker, es zu Ende zu bringen, als aufzuhören. Und das ist schon, finde ich, schon respektabel. Also, weil ich könnte mir vorstellen, dass nach so einer längeren Zeit, dass da viele Menschen gesagt haben, weißt du was, ich scheiß auf den Kram jetzt und hau das Ding in die Tonne und du wolltest es nicht. Du hast dran geblieben und ja, also Respekt, finde ich
Ja, danke
beeindruckend.
schön.
Dafür ist es umso schöner.
Ich habe auch so viel gelernt im Laufe des Projekts, dass ich jetzt sicher sagen kann, dass es beim nächsten Mal nicht mehr so lang dauern wird.
Schön, das ist sehr, sehr gut. Da würde mich tatsächlich eine Sache nämlich genau auch interessieren. Was ist für dich dein größtes Learning gewesen aus diesem ganzen Prozess, was du auch vielleicht ja neuen AutorInnen mitgeben könntest?
Ich glaube, für mich war wirklich das größte Learning, auf dem Perfektionismus zu trotzen. Das ist wirklich meine Nemesis. Also ich wusste das eigentlich auch gar nicht, dass ich irgendwie so ein furchtbarer Perfektionist bin, bis ich dieses Projekt hatte. Aber was ich da rumgeschraubt und rumgedoktert habe, und dann hat mich die Realität wieder eingeholt und dann haben sich wieder irgendwelche Dinge anders entwickelt, als es vor 5 Jahren, als ich die Rohfassung hatte, so zum Beispiel. Und dann kam noch eine Pandemie dazu, dann musst du die wieder irgendwie reinschreiben und und. Also das ist nur ein Nebensatz am Ende geworden, aber ja, also einfach machen und nicht so viel Overthinking betreiben.
Ich glaube, das ist leichter gesagt als getan, würde ich mal
Ja,
behaupten.
doch, durchaus. Ja, vielleicht sprechen wir nochmal, wenn Roman 2 fertig sein wird, ob ich es dann geschafft habe.
Gerne, gerne. Also ich finde es wirklich beachtenswert. Und weil du hast dich ja auch dafür entschieden, dass dein Roman etwas Gehalt bekommt. Also es sind ja keine 100 Seiten, keine 200 Seiten geworden, sondern es sind über 400 Seiten geworden. 452? Ich habe das irgendwo aufgeschrieben gehabt, oder? Wie?
416.
Ah, 416, okay.
Ja, 416.
Ja, ja, so. Und das ist ja schon eine Hausnummer. Also ja, muss man ja sagen, für den Debütroman oder so. Wieso hast du dich eigentlich für die Self-Publishing-Variante entschieden?
Ich habe einfach keinen Verlag gefunden und keine Akten.
Okay.
Ja, also als ich dann so weit war, dass es... Also ich habe das Buch auf zwei Etappen lekturieren lassen, muss ich dazu sagen. 2020, glaube ich, und 2022. Und als ich dann fertig war mit dem Lektorat, da war es dann so... Also erstens ist es ja so... Ich hatte die ersten drei Kapitel fertig lektoriert und fertig überarbeitet und bin damit mal so auf Tuchfühlung gegangen bei Agenten und Verlagen, aber da habe ich eigentlich gar keine Rückmeldungen bekommen. Das war schon, ja, irgendwie, das war schon irgendwie ein bisschen ärgerlich. Gleichzeitig habe ich mir gedacht, ja komm, die Self-Publishing-Variante gibt es ja auch. Ich hätte es schon gehofft, dass, also dass ich einen Verlag finde oder einen Agenten und dann kann ich das Ding einfach fertig lektorieren, auch mit der Carla an Bord. Aber es ist ja oft so, dass die Verlage dann ihre eigenen Lektoren haben und dann ist es vielleicht für die nicht mehr so attraktiv, wenn das schon jemand anders angefangen hat zu lektorieren. Also naja, gleichzeitig war da mein Sohn relativ klein noch, da war ich auch in Elternzeit, also der war da nicht ganz ein Jahr und da war natürlich sehr viel zu tun, so generell mit Familie und den Job hatte ich auch kurz vorher gewechselt und ja, ich habe dann, also ich hätte da vielleicht aggressiver sein müssen.
Aber wer weiß, vielleicht führt das genau dazu, dass dein Werk jetzt über den Self-Publishing-Verlag rausgekommen ist, dadurch auf eine breite Leserschaft stößt, weil du da natürlich auch ein bisschen mit den Kosten ein bisschen also anders spielen kannst. Du kannst natürlich, bist ja viel freier, hast eine gewisse Flexibilität und das höre ich immer wieder von AutorInnen, die einfach sich entweder ganz bewusst entscheiden, ich gebe das nur in die Self-Publishing-Hände, weil ich bestimmte Dinge kann, weil ich dann eine gewisse Kontrolle, eine gewisse Steuerung einfach drüber habe. Also
ja, im Nachgang bin ich jetzt auch sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Also manchmal kann es halt sein, dass dem Self-Publishing irgendwie sowas Amateurhaftes anhängt, was total ungerechtfertigt ist. Aber es ist auch wirklich, es ist mehr Freiheit einfach dabei. Ich konnte mir das Cover einfach selbst aussuchen, zum Beispiel. Die Schriftart, die ich verwendet habe, die konnte ich mir selbst aussuchen. Ich habe irgendwelche Lyric-Zitate im Buch verwendet, wo vielleicht auch ein Verlag gesagt hätte, nee, mach das auf gar keinen Fall. Und ich musste halt dann Klinken putzen bei den Urhebern von den Lyrics, ob ich die auch wirklich verwenden darf. Also das war dann schon wirklich Arbeit. Aber im Endeffekt bin ich jetzt vielleicht auch näher an dem, was ich machen wollte, wie wenn ich es durch einen Verlag geschleust hätte. Genau. Und es ist auch so, dass ich so ganz viel in der Hardcore-Punk-Szene unterwegs bin und da ist auch sehr viel DIY-Mentalität drin. Da sind halt dann Bands, die halt auch ihre eigenen T-Shirts selber drucken, ihre eigenen Touren buchen und was weiß ich noch alles. Und eigentlich ist es ganz schön, dass ich den Geist dann auch atme. Und das ist auch der Geist, den die fiktive Band ja hat.
Ja.
Genau.
Hast. Ist schon cool. Wie bist du auf den Plot gekommen? Also überhaupt, weil das ist ja schon, also du hast ja gesagt, dass du gerne so eine Band auf ein Konzert schicken willst und das ist so deine Band ist mit allem drum und dran. Aber da steckt ja noch, und auch also so ein bisschen verarbeiten möchtest, diese ganze Scheiße, die dann so irgendwie passiert oder passiert ist und das so ein bisschen in die Zukunft transportierst, aber da gibt es ja auch diese zwischenmenschlichen Aspekte. Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du dann ja einen jungen Musikjournalisten, naja, eigentlich der es so ein bisschen hobbymäßig macht, der eigentlich noch nebenbei was anderes studiert und wo es auch so zwischenmenschliche Schwierigkeiten bei ihm gibt. Das sind ja alles Feinheiten, die aber die Charaktere auszeichnen, weil auch der Gabriel ist ja nicht unbedingt ein einfacher Charakter.
Ja, da steckt schon so ein bisschen was aus meinem damaligen Leben so mit drin. Also einerseits gibt es ja dieses Sprichwort auch, never meet your idols. Mhm. Und manchmal stimmt es einfach. Okay. Also wenn man es ist ja, also ich bin ja auch nur ein hobbymäßiger Autor für unser kleines Websein. Deswegen ist es für mich, also ich schreibe ja auch oft mit Fanbrille auf. Das sage ich auch ganz klar. Lieber verbeiße ich mich in was, was ich total super finde. Und meine limitierte Zeit, die fließt eher ins Fansein als ins, mittlerweile ist es so, als irgendwelche großen Bands zu kritisieren, weil sie jetzt nicht mehr so gut sind wie in den 90ern oder was weiß ich was. Gleichzeitig ist es aber auch wirklich schwierig, weil wenn du so enthusiastisch bist oder wenn ich da so enthusiastisch bin, dann ist halt eine Enttäuschung schnell mal da. Und so, also ich kann jetzt ein paar Bands einfach nicht mehr hören, weil da was vorgefallen ist. Also nichts Schlimmes oder so, aber es ist einfach, da war vielleicht ich nicht professionell genug oder so, oder vielleicht habe ich auch irgendjemanden nur an einem schlechten Tag erwischt und die können sich an das überhaupt nicht mehr erinnern oder die konnten sich vielleicht schon eine Woche später nicht mehr dran erinnern. Aber ja, irgendwie hatte das ein Geschmäcklein. Also das war das eine, was da schon auch mit vorkommt. Dann hadere ich auch manchmal einfach damit generell, wie das ist, wenn ich noch über Musik schreibe, weil in Zeiten von Streaming, da brauchst du keine Rezi mehr. Du gehst einfach auf den Streaming-Anbieter deiner Wahl, hörst mal rein, wenn es dir taugt, okay, wenn nicht, dann war es halt so. Da geht es dann eher darum, einfach mal was zu finden, was du einfach deinen Lesern bieten möchtest, was das hörenswert ist, was man sonst nicht findet. Aber so generell fühlt sich's manchmal redundant an, über Musik zu schreiben. Und irgendwie hilft mir das Buch auch, an das wieder zu glauben.
Oh,
Doof
schön.
gesagt. Dann, ja, es gibt so einen Generationenkonflikt im Buch. Einerseits zwischen Gabriel und Henny, andererseits auch zwischen Hennys Vater und ihm. Da geht es auch einfach irgendwie für mich darum, dass du deinen eigenen, irgendwie den eigenen Weg zu gehen, die eigene Wahrheit zu finden. Das ist vielleicht ein bisschen sehr Meta. Und ja, so wie sich Gabriel entwickelt vom Business-Typen hin zu dem, was er am Ende ist, da steckt vielleicht auch ein bisschen was drin, was mich zu der Zeit umgetrieben hat. Ja.
Ja, also
Genau.
das ist es immer wieder das, was ich immer wieder merke, höre auch, dass Schreiben auch so eine Art, ja, so eine therapeutische Wirkung hat. Und dass es einfach so viel mehr einfach ist, als bloß in Anführungszeichen irgendwas runterschreiben, sondern dass es einfach viele, viele Möglichkeiten einfach hat. Gerade im Rahmen dieses Worldbuilding. Also du erschaffst ja eine artverwandte Welt, weil viele Dinge sind nun mal, die sind Realität geworden oder sind Realität. Und einige Dinge entwickeln sich noch. Wir hoffen mal nicht, dass sich alles so entwickelt wie in deinem Roman. Das sind ja auch Sachen, die bei dir im Kopf ja stattfinden und die dann transportiert worden sind auf Papier. Und das ist ja schon eine beachtliche Leistung, die man da vollbringen muss, weil man sich das ja alles überlegen muss, alles ausdenken muss. Und dass das natürlich was mit einem macht, also auf der einen Seite sich das überlegen, dann das Ganze transportieren und dann das Ganze auch noch so in eine Geschichte zu verpacken, dass Lesenden das auch verstehen können. Denn ich glaube, oder ich könnte mir es einfacher vorstellen, etwas um es mal ganz plakativ zu sagen, rauszukotzen und sagen, hier Leser, Lesende, mach was damit. Aber das ist ja bei dir nicht so, sondern du hast ja eine Geschichte erschaffen. Und dass das eine Wirkung für dich hatte und dass du da was hintersteckst, finde ich, ja, das glaube ich. Und dass das auch was mit dir gemacht hat, das stelle ich mir auch vor. Also da würde sich nämlich eine Frage anschließen. Wie viel, Christoph, findet sich in Henny und Gabriel wieder? Und ja, in Hennys Vater und den anderen Bandmitgliedern.
Da steckt manchmal eher drin, was ich gerne wäre, was ich aber nicht so bin. Also Henny, ja, man kann ja von ihm halten, was man will, aber er ist schon so ein bisschen arroganter Sack. Aber er ist halt sehr, sehr, wie sagt man, competitive. Also der will immer der Beste sein überall und das war irgendwie bei mir nie so. Also, Und Gabriel, der ist halt auch ein Manipulator. Das bin ich beides nicht. Das würde ich auch nicht gerne sein, weil ich es vorher gesagt habe. Was ich aber schon bin, was die beiden auch sind, wir können schon irgendwie in Bezug auf unseren Musikgeschmack arrogant sein. Also da spreche ich mich nicht davon frei. Wenn ich sage, ja, komm, hey, also bitte, wenn ich mit Freunden rede oder so und wir über Musik reden, dann, ich glaube, die machen das gar nicht mehr gern, weil das finde ich dann auch so ein Klugscheißer oder so. Von den restlichen Charakteren, die sonst so wichtig sind, das ist einmal ja die Tourmanagerin, die Jeanette, und die ist halt, also die hat eine sehr coole oder also die, ja, die ist auch eine Anführerin. Die ist, glaube ich, mehr Anführerin als Gabriel. Und die ist es auf so eine natürliche Art und Weise. Und die kann auch knüppelhart sein, wenn's die Situation erfordert. Und da bewundere ich die auch. Und mein Lieblingscharakter ist halt einfach die Gitarristin, die Laura, weil die redet einfach, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, und die ist so richtig ungehobelt und hat das Herz komplett auf der Zunge und ist aber so ein richtiger Bauchmensch. Also deswegen, und also die zu schreiben hat auch wirklich am allermeisten Spaß gemacht.
Das glaube ich.
Ja.
Okay. Also ist in all deinen Charakteren stecken irgendwo Wünsche drinne, wie du vielleicht sein möchtest, aber auch vielleicht so an so kleine Sprenkler von dir drinne. Könnte man das
Ja,
so
doch.
sagen? Okay.
Doch. Aber ich glaube, das ist ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es Autoren gibt, auch wenn sie was anders sagen, dass das irgendwie nicht so ist. Weil man schreibt ja das, was man kennt oder was man beobachtet und so weiter. Und ich glaube, bei dem allergrößten Teil von den Autoren ist irgendwie irgendwas drin, selbst wenn es die Autoren gar nicht merken.
Ja, würde ich auch
Ja.
behaupten. Und ja, ich überlege gerade, ob ich schon mal mit jemandem gesprochen habe, wo die Person sagt, nee, bei mir sind keine Anteile. Ich glaube nicht. Ich glaube, das haben alle schon gesagt. Die einen mehr, die anderen weniger. Also. Und ich finde es auch schön. Es macht ja Spaß als Lesenden, wenn du weißt, da ist die und die Figur. Und der Autor, die Autorin sagt einfach, weißt du was? Da stecken Teile von mir drin. Auch wenn ich sie vielleicht nicht so wahrhaben will, aber da stecken Teile von mir drin. Dann verbindest du ja auch etwas mit dem schreibenden Menschen. Dann weißt du einfach, okay, cool, der oder die hat einfach da Anleihen drin. Und dann kriegt das eine ganze, oder nee, es wird authentischer, würde ich einfach mal behaupten. Hast du schon?
Ja, denke ich auch,
Und
ja.
wie war denn das für dich, als du angefangen hast zu schreiben, musstest du ja von deinem, naja, von der Tätigkeit, die du auf Hamster machst, überwechseln in an dieses Mehrerzählenden, dieses Weitererzählenden. Wie war für dich dieser Übergang? Weil das ist ja schon etwas anderes. Wie lief das für dich ab?
Also ich glaube, der große Unterschied ist einfach, so lange an einem Text zu sitzen. Weil wenn ich eine Rezi schreibe oder so, dann, ja, da kann ich mich auch schon ziemlich drin verlieren, und die sind dann auch öfter relativ lang. Aber das ist nichts, das mich länger als, ja, vielleicht eine Woche mal oder so be beschäftigt. Was auch sehr aufwendig sein kann, sind halt lange Interviews. Da steckt dann auch mal gern 2 Wochen Arbeit drin. Aber wirklich, wie lange habe ich geschrieben an der Rohfassung? Ich glaube 10, 11 Monate. Also da wirklich jeden Tag dran zu bleiben. Und das war schon was anderes, aber das fand ich super. Das fand ich richtig, richtig toll, weil ich gesehen habe, wie sich da was entwickelt, wie da was gebaut wird. Und ich habe da auch einigermaßen geplottet, also nicht bis ins letzte Detail. Und wenn sich dann die Handlung irgendwie verselbstständigt hat und woanders hingelaufen ist, dann bin ich nicht verzweifelt und habe versucht, die Handlung wieder an den Plot anzugleichen, sondern habe das dann schon irgendwie fließen lassen. Aber ja, es ist tatsächlich der Umfang, der den großen Unterschied gemacht hat.
Ja, hast du
Genau.
schön. Okay, also schon.
Ja.
Wenn wir das Thema Musik haben in deinem Roman, was ja bei dir in deinem Leben generell eine große Rolle spielt und deinem Roman logischerweise auch. Vielleicht können wir erstmal erzählen, was für eine Band das überhaupt ist. Nicht, dass die Leute jetzt meinen, das ist eine Schlagerband.
Ah, Memo, meinst du?
Ja,
Nee,
genau.
Ja, also wie ich schon sagte, das wäre irgendwie so mein persönlicher Traum, wie eine Band klingen würde, also ohne dass es komplett Kraut und Rüben ist. Also ich habe einen relativ breit gefächerten Geschmack, komme schon aus dem gitarrenbasierten Bereich, aber also schimpft sich Post-Metal, was dort sehr präsent ist, also so die Klassiker wie New Roses und Isis oder so, die stecken da drin, gleichzeitig auch 90er Amp-Rap, Noise-Rock wie Jesus Lizard und Unsane. Was habe ich da noch drin? Ja, dann habe ich noch Black Metal drin. Black Metal hat mich die letzten Jahre sehr geprägt, weil ich finde, dass es da gibt es doch irgendwie mehr Entwicklungsmöglichkeiten als in anderen Subgenres. Dann haben wir noch, ja, keine Ahnung, was habe ich, ja, Industrial ist noch so ein Ding, was da auch mit vorkommt. Und Post-Rock, dann gibt es mal eine Singer-Songwriting-Platte von Mammal und ja, ich glaube, das war es jetzt so ziemlich. Ach ja, natürlich. Und zwei meiner Lieblingskünstler sind auch noch Nick Cave and the Bad Seeds. Die liebe ich auch schon immer. Also da ist ja auch, Nick Cave ist ja auch unfassbar charismatisch und der kann ja auch erzählen, der kann schreiben, der hat so eine wahnsinnige Musikalität auch in seinen Büchern, die er geschrieben hat. Also der steht dann natürlich dabei. Dann Swans eben, die eingehende Idee brachten. Und die Norweger Ylver, die haben auch in den 90ern als Black Metal Band angefangen und sind dann über Trip Hop, über Prog, Kraut, irgendwann beim Synth-Pop gelandet.
Krass.
Und das liebe ich einfach, wenn es so Bands gibt, wo du einfach nicht weißt, was kommt als nächstes. Und trotzdem, wenn das Album dann läuft, weißt du einfach, diese musikalische Handschrift ist zu 100% einfach, also allein von der musikalischen Handschrift, der Stil ist komplett anders. Bei Ulver, wenn es die Bergt hat, die so ein folkiges Black Metal Album war, hin zu Liminal Animals, das war die letzte, die war ja dann Synth-Pop. Aber du hörst einfach, das ist der Christopher Rück, der da nach wie vor einfach die Fäden in der Hand hat. Und sowas liebe ich einfach. Und so sollten Mammal irgendwie auch klingen.
Ja,
Genau.
hast du diesbezüglich schon mal, naja, selbst irgendwas versucht, ein Stück zu komponieren, zu entwickeln, was, also wie Memel klingen sollte?
Nee.
Okay.
Ich glaube nämlich, dass es in meiner Fantasie total geil ist, aber in der Realität wäre es vermutlich Kraut und Rüben. Ich habe irgendwie schon, also es gibt ja, hast du schon hinten mal reingelurrt in den
Nee,
Text?
nein.
Also ich hab ja die Diskografie der Band noch erfunden. Und da steht so ein Überblick über die Alben noch hinten drin. Und die haben ja ein Album, das halt ihr großes Durchbruchsalbum eigentlich ist und das auch so ein bisschen die Welt prägt, also die kulturelle Welt in dem Buch prägt. Und das Album heißt Iron Light und da ist ein Lied drauf, das geht über 30 Minuten, glaube ich, und das heißt Ursa Major. Und das ist ganz episch und ganz ausladend und ganz groß mit Synthesizern, mit Orchester und hat dann aber auch so dynamische Steigerungen und ja, so, aber das stelle ich mir einfach nur sehr, sehr super vor. Und hey, also wenn jemand das machen würde, also wenn jemand das liest und sagt, hey cool, das mache ich jetzt, dann, also ich kaufe alle eure Platten. Also
Sehr, sehr
genau.
cool. Ja. Also, ich habe gerade noch, während du gesprochen hast, habe ich es gerade noch mal geöffnet. Das ist ja schon, man merkt wirklich, du bist ein Mann vom Fach. Du verstehst das und hast dir da, was das angeht, so viel Mühe gemacht. Man merkt dir die Freude dabei einfach an, weil ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe nur angefangen von vorne zu lesen, weil ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, nach hinten zu gucken, und zu schauen, was mich da noch erwartet. Also Aber das ist schon toll. Also die Band existiert, die Band lebt bei dir, die Band könnte so jetzt morgen auftreten und das finde ich einfach, ja, also vielleicht kommen ja ein paar Leute auf dich zu und sagen, boah, wir haben Bock, die Band zu gründen und du wirst dann deren Manager, wer weiß.
Also, ja, das, vielleicht werde ich kein Manager, das sollte dann eher die Jeanette machen, aber ja, ich werde zumindest Fan dann.
Okay, Fan Nummer Uno wärst du dann.
Genau.
Sehr cool, ja, sehr, sehr, sehr schön. Da kommen wir nämlich jetzt auch zu einer ganz spannende Frage. Wer sollte dein Buch lesen? Also sollen das nur Hardcore-Metal-Fans sein oder an wen richtet sich dein Werk?
Ich hatte, also einer der ersten Gedanken, den ich hatte, war, dass wahrscheinlich gerade die Szene schon eine Zielgruppe wäre, weil es gibt so viele Musikerbiografien. Ich habe selber auch einige daheim stehen. Aber wirklich einen Roman über das Thema, also gerade in der Subkultur, so über, ja, weiß nicht, über so eine Rockband vielleicht schon mal, aber was das dann eher so subkulturell wird, da gibt es dann schon deutlich weniger. Zumindest ist mir jetzt nicht so viel bekannt, wenn überhaupt was. Also wenn jemand was weiß, gerne Lesetipps her damit. Aber ich dachte schon, dass es vielleicht Anklang finden könnte, weil wenn ich so eine Musikerbiografie lese, wie die Rob Halford Biografie habe ich zum Beispiel zu Hause oder von Bruce Dickinson von Iron Maiden, die übrigens sehr, sehr schön war. Das ist ja immer eine Zeitreise in die Vergangenheit und ich habe mir einfach gedacht, so eine Zeitreise in die Zukunft wäre vielleicht auch mal eine Alternative. Deswegen habe ich mir schon gedacht, ja, wäre vielleicht was für die Community. Gleichzeitig, vielleicht gibt es auch Leute außerhalb davon, die sich einfach ein bisschen dafür interessieren. Also ich meine, diverse Festivals, die sind ja in den ganz großen Medien die ganze Zeit. Und vielleicht kommt dann auch mal ein bisschen so die Lust, sowas zu entdecken, was das eigentlich gar nicht so meine Kultur ist. Vielleicht haben aber auch Leute einfach Bock, die, wie ich sagen, irgendwie gefällt mir das nicht, wie sich die Welt gerade entwickelt. Also vielleicht ist das auch eine Zielgruppe, irgendwie einigermaßen progressiv denkende Menschen. Ich weiß zwar nicht, ob ich denen dann ein gutes Bild bieten kann. Vielleicht insofern, ich glaube nämlich, also noch ein Teil, also es geht noch um eine Sache in dem Buch, glaube ich, neben Generationskonflikt, neben Never Meet Your Idols und so weiter und so fort, der vielleicht auch noch irgendwie mit dabei ist. Und ich denke, dass es einfach so die Verbundenheit der Menschen ist, weil die meisten Menschen in der Geschichte, die leben ja in ihrer algorithmisierten Welt und ja, irrlichtern so durch ihr Leben. Und dann gibt es halt eben welche, die halt irgendwie Verbindungen aufgrund von was Echtem suchen, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja.
Und später auch, glaube ich, dass noch ein wichtiges Thema ist, dass egal wo wir gerade geografisch sind und wer uns gerade regiert, dass die Menschen trotzdem ja eine Verbindung spüren dürfen. Also ich denke jetzt gerade so, ja, an die Russland-Thematik einfach.
Mhm. Ja. Ja. Also eigentlich ist dein Werk für alle was, wenn man sich das so überlegt. Ja. Ich glaube, das Thema Romance, das kommt etwas sehr kurz. Ich glaube, für Romance-Fans, da ist Memel, glaube ich, nicht die richtige Wahl, aber für alle anderen, da, die finden dort sehr viele Sachen, sehr viele Anklänge. Und man hat einen, wie ich, das Besondere, was ich ja auch schon mehrmals gesagt habe, was du auch schon gesagt hast, ist, dass dieses Werk, deine Geschichte, das ist alles fiktiv. Aber dadurch, dass du dem so viel Tiefe gegeben hast, die Band so aus, so viel Details gegeben hast, hat man den Eindruck, dass es hier eine Geschichte ist über eine Band, die es gegeben hat, also das Ganze macht das Ganze noch etwas authentischer und macht einfach viel mehr her als, ja, als etwas anderes. Und diese Details sind einfach so unschlagbar und richten sich, glaube ich, an alle, die einfach Bock haben, sich mit Musik zu beschäftigen, die dieses Zwischenmenschliche einfach auch wahrnehmen wollen und die einfach wissen wollen, welche Geheimnisse Gabriel einfach hat und warum er, wie du schon am Anfang gesagt hast, wie er zu dem Menschen geworden ist, der er ist. Denn ja, das sind, man versteht viele Punkte, würde ich mal behaupten, besser. Und das ist, glaube ich, für einen selbst auch wichtig, dass man sich selbst auch eingestehen muss, wer man ist und ja, und Dinge dann vielleicht auch zu hinterfragen. Kommen wir zu einer der letzten Fragen. Das Thema KI, weil das ist ja sehr dystopisch bei dir auch alles. Und das Thema kommt ja auch so in deinem Roman halt vor. Wie stehst du als Künstler? Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Derjenige auf der einen Seite, der ein Musikkonnoisseur ist, der über Musik schreibt, der aber jetzt auch einen Roman geschrieben hat. Wie stehst du dem Thema KI gegenüber?
Das ist ein Thema, das hat so ein bisschen spielt es auch rein ins Buch oder ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr, als ich dachte, weil Mammals sind ja so eine der wenigen Bands, die jetzt noch wirklich Handarbeit betreiben. Und es gibt so, ja, da gibt es so Details, dass sich die Leute Holos ins Wohnzimmer holen können und so weiter. Und da gibt es dann natürlich auch KI-generierte Musik, die hat einfach die Überhand genommen und es gibt nur wenige noch, die abseits von der KI sind und ich glaube, das sagt eigentlich schon viel drüber aus, wie ich über generative KI denke. ich weiß nicht, vielleicht eine kurze Anekdote, also meine Frau, die ist in München im Pilz Kundeverein und die machen regelmäßig ihre Exkursionen und haben dann noch ein bisschen zu socializen am Schluss und in ihrer Chatgruppe tauchte auf einmal ein Song auf, der halt, ja, das war irgendwie so ein, ja, so keine Ahnung, Mallorca-Schlager mit dem Text, dass wir jetzt in den Wald gehen und Pilze suchen und danach kehren wir ein und dann gibt es noch eine zünftige Brotzeit und was weiß ich was. Und ich habe mal gedacht, wer schreibt so ein Lied? Und sie sagte, ja, der Schwiegersohn des Vorstandes hat es in 2 Minuten mit KI gemacht. Und das ist irgendwie 1,5 oder 2 Jahre bereits her. Ja, es gibt Sachen, die sind irgendwie auch erschreckend gut gemacht, aber ich glaube, dass schon letztendlich ist immer spürbar, dass vielleicht die Seele fehlt. Bei Büchern ist es vermutlich genauso. Also da kenne ich kein KI-generiertes Werk oder keine KI-generierte Kurzgeschichte. Außer das, was wir in der Chatgruppe in der Arbeit manchmal hin und her schicken als Insider-Joke. Aber ja, wie dem auch sei. Also da finde ich es gefährlich, was so passiert, also gerade im Bereich der Kunst, weil es einfach billiger ist und schneller geht und es reicht oder es genügt einfach den Ansprüchen für die meisten. Und dann wird es einfach für die, die halt wirklich Kunst betreiben, sei es die Musiker, sei es Coverkünstler wie Kim Diaz-Holm, der das Cover von meinem Buch gemacht hat, weil es sich für die dann einfach nicht mehr lohnt. Genau. Ja. Gleichzeitig habe ich jetzt in den Endzügen KI schon als Hilfe genutzt. Also wenn es um so Sachen ging wie stellen wir mal einen Plan auf oder stellen wir mal eine Zeitleiste auf oder schau mal, ob wie oft das Wort, ja keine Ahnung, dieses und jenes Wort in diesem Textabschnitt vorkommt, um zu überprüfen, ob ich irgendwelche Doppelungen drin habe, die ich selbst schon nicht mehr sehe. Also da ist es super praktisch und da würde ich jetzt auch lügen, wenn ich sage, ich nutze es nicht. Aber wirklich Kunstwerke oder dass die komplett KI generiert sind, das macht mir keinen Spaß daran zu denken.
Glaube ich. Ja. Das ist schon, es ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Und ich finde es, Man kann generative KI als Werkzeug verwenden, muss sich aber, ich glaube, bewusst machen, wo auch die Quellen auch, wo die Daten einfach herkommen, weil da einfach nur mal urheberrechtliches Material einfach verwendet worden sind und die Künstler in jeglicher Form, wenn man den Kunstbegriff einfach sehr groß nimmt, die wissen nichts davon. Die haben weder Tantiemen darüber bekommen, die haben kein Geld, gar nichts darüber bekommen, sondern deren Sachen sind einfach gestohlen worden. Aber halt, wie du schon gesagt hast, für so repetitive Tätigkeiten oder einfach so gucken dem Textabschnitt nach, klar, super, dafür ist es halt ein Werkzeug.
Mhm. Ja. Kann auch für Bands ein Werkzeug sein. Also ich denke gerade an Locrian aus Chicago. Das ist eine Band, die liebe ich sehr. Und also mit denen habe ich ein sehr langes Interview geführt und die haben auch gesagt, ja, sie haben so Soundcollagen zwischen ihren Songs drinstehen und um die zu vermischen, nutzen sie auch KI. Aber das ist eben auch ein Werkzeug. Ja. Das ist jetzt nicht, dass sie zur KI sagen, ja komm, jetzt mach mal hier verstörende Samples.
Ja. Genau. Ja, hast du. Ist interessant. Kommen wir zur leider letzten Frage. Christoph, das war sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Letzte Frage, ich glaube, die könnte vielen Hörenden auch, glaube ich, oder können sie neugierig darauf sein. Was können wir zukünftig von dir literarisch erwarten? Weil du ja schon so ein bisschen angeteased hast am Anfang, dass vielleicht was kommen könnte.
Ja, jetzt müsste ich kurz wissen, wann der Podcast veröffentlicht wird.
Gut, das ist schwierig zu sagen. Ich tendiere dafür, dass er im Januar veröffentlicht wird.
Okay, gut. Dann wird es schon eine Kurzgeschichte geben. Die habe ich letztes Jahr geschrieben und die ist jetzt tatsächlich fertig geworden. Handelt auch von Musik, will ich jetzt gar nicht so viel drüber rausposaunen. Die wird es zum Gratis-Download auf meiner Seite geben.
Sehr cool.
Genau, und es ist ein zweiter Roman in Arbeit. Da habe ich die Rohfassung schon fertig, die habe ich schon länger fertig. Das ist übrigens auch so eine super Sache, um sich selbst auszubremsen, weil man Angst hat, dass man was veröffentlichen muss. Man schreibt einfach eine neue Rohfassung. Genau, aber da freue ich mich jetzt riesig auf die Überarbeitung. Das wird Wrongdoers heißen und da ist dann der Untertitel eine Climate Fiction Endzeitballade.
Sehr cool.
Ja, und das ist eine Geschichte, die mir persönlich sehr, sehr viel bedeutet und ich bin mal gespannt, in welche Richtung sie sich jetzt noch entwickeln wird und ich hoffe, ich sagte ja schon, ich werde schneller werden. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass es Ende 2026 oder naja, sagen wir doch erste Hälfte 2027 rauskommt.
Sehr, sehr cool. Also bis dahin habt ihr noch ganz viel Zeit, Christophers Roman Memory zu lesen. Alle Links findet ihr auch in den Shownotes dazu. Auch alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr dort. Christoph, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr interessant, sehr spannend. Und ja, ich denke, jetzt haben auch alle anderen einen schönen Einblick bekommen, was für ein Werk das ist.
Lieber Ben, vielen, vielen Dank. Okay. Hab mich sehr gefreut. Danke für dein Interesse und die tollen Fragen und das schöne Gespräch. Ich freue mich, bei dir wieder reinzuhören.
Sehr gerne. Tschüss.
Ciao.
Das war das Interview mit Christoph Ziegeltrumm. Er ist Musikjournalist und Autor und hat das Buch Memel geschrieben. Dabei handelt es sich um einen dystopischen Rock'n'Roll-Trip durch ein zerfallenes Europa. Alle Links zu seinem Buch und zu seiner Kurzgeschichte findest du selbstverständlich in den Shownotes. Ansonsten bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und bedanke mich auch bei Christoph für seine Zeit. Ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren Donnerstag und wenn du magst, hören wir beiden uns dann zur Hörspielempfehlung am Freitag wieder. Ciao.